Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske im Studio. Bernhard Schlink hat einen Altersroman geschrieben, Das späte Leben. Der wird heute vielfach wohlwollend besprochen. Was unser Kritiker Oliver Jungen dazu meint, hören wir später. Zunächst aber eine traurige Nachricht. Der georgische Autor und Kulturwissenschaftler Surab Karumidze ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Das gab seine Familie bekannt. Karumidze hat Romane, Doku-Fiction, Short Stories und Essays geschrieben. 2010 bekam er die wichtigste Auszeichnung Georgiens, den Literaturpreis Saba. Internationale Aufmerksamkeit bekam er für seinen Roman Dagny oder Das Fest der Liebe. Den hat Karumidze gleich auf Englisch verfasst und dazu hat er einmal das Folgende gesagt.
Ich habe dieses Buch nicht für Georgier geschrieben. Die wissen das meiste davon. Ich spiele natürlich mit den Motiven so frei manchmal, dass viele sagen, hey, geh jetzt nicht zu weit. Ich habe das Buch für eine Leserschaft außerhalb Georgiens geschrieben und die ist riesig. Ich wollte ihr die Geschichte Georgiens erzählen, denn nicht viele Leute kennen sie. Ich wollte Georgien globalisieren. Teil der Essenz dieses Buches ist es, eine gute Einführung in diese unbekannte Kultur zu geben, in Georgiens Narrative.
Hauptfigur des Romans ist Dagny Yül. Sie war eine Musikerin und zum Fin de siècle eine Muse vieler norwegischer Künstler. 1901 wurde sie in Tbilisi von einem eifersüchtigen Liebhaber erschossen. Übersetzt hat diesen Roman Stefan Weitle. Ihn habe ich im Auto erreicht und ich habe ihn gefragt, was denn das Besondere ist an Dagny oder das Fest der Liebe.
Das Besondere an diesem Buch ist eigentlich, dass es aus unendlich vielen Stimmen komponiert ist. Es ist zwar eine Erzählung, die sich grob um Dagny Yül und ihre letzten Tage in Tiflis rankt, weil sie in Tiflis erschossen wurde 1901. Aber es ist gleichzeitig viel mehr, es ist ein ganzer Kosmos. Es ist die gesamte Geschichte Georgiens, die Geschichte der Sprache Georgiens und so weiter. Also Surab Karumidze wollte mit diesem Buch für englischsprachige Leser eine Eintrittskarte nach Georgien machen. Und das ist ihm auch sehr gut gelungen.
Und was hat dieser Roman denn für die georgische Leserschaft bedeutet?
Erstmal gar nichts, weil es das Buch nur auf Englisch gegeben hat. Ich habe es aus dem Englischen übersetzt und es ist erst vor, weiß nicht, 2-3 Jahren ist es auf Georgisch auch erschienen. Ich glaube, dass die georgische Leserschaft nicht unbedingt der Adressat des Buches gewesen ist, sondern er hat es wirklich auch deswegen auf Englisch geschrieben, weil er ein englischsprachiges Publikum erreichen wollte. Viele, die georgischen Leser, wissen natürlich über die Geschichte ihrer Sprache und ihres Alphabets und über Shota Rustaveli und seinen Held im Parsifal. Das brauchen die auch nicht nochmal zu hören. Aber die fremdsprachigen Menschen, die kannten das nicht und für die war es gemacht.
Ging es ihm darum, mit diesem Buch auch die georgische Literatur anschlussfähig zu machen?
Sicherlich, weil er hat auch sehr viel Literaturhistorie gemacht in dem Buch. Und er hat natürlich auch etwas zeigen wollen, diesen Epochenbruch. Also 1901 war eben Stalin auch schon in Tbilisi aktiv. Und er bringt eine fiktive Begegnung zwischen Stalin und Dagny Yül zustande. Und von dort aus, nach Dagny Yüls Tod, übernimmt dann quasi Stalin und der Stalinismus Georgien. Also er hat es sehr, sehr klug gewählt, genau diesen historischen Einschnitt, wo eine Epoche, eine sehr schöne Epoche, nämlich die Belle Epoque, zu Ende ging und etwas anderes, nämlich der stalinistische Terror begann.
Er war ein Autor, der auf sehr vielen Feldern unterwegs war und er hat für sich selbst mal den Gattungsbegriff des Metamodernismus geprägt. Was hat er denn damit gemeint?
Er wollte einfach mal wieder ein neues Wort prägen und deswegen war es diesmal Metamodernismus. Man könnte es auch Postmoderne nennen, man könnte es alles Mögliche nennen. Insofern, als es komponiert war. Also Surab Karumidze hat sich eigentlich auch als Komponist verstanden, der diesen Roman aus vielen, vielen Stimmen komponiert hat. Und der hat auch was sehr Musikales, beginnt auch gleich mit Musik. Bei Lesungen haben wir immer zusammen Norwegian Wood gesungen, er und ich. Das kommt drin vor, es kommt Eric Dolphy vor, es kommt natürlich Monk vor. Er war ein sehr großer Anhänger von Johann Sebastian Bach, der auch sehr ausführlich darin gewürdigt wird. Albert Schweitzer, es kommen wirklich unendlich viele Stimmen aus der Moderne, wenn man so will, vor. Und vielleicht hat er deswegen gesagt Metamodernismus.
Das klingt nach einem wirklich vielstimmigen Roman. Was hat das denn für Sie als Übersetzer bedeutet?
Blut, Schweiß und Tränen. Es war verdammt harte Arbeit, weil ich hatte das Buch gelesen auf Englisch und dachte, es ist ein ganz, ganz großartiges Buch. Nur schade, dass man es nicht übersetzen kann, weil es einfach zu viel enthält. Und dann habe ich gedacht, naja, immerhin weiß ich, warum man es nicht übersetzen kann. Und dann kann ich es ja vielleicht probieren. Dann habe ich ihn gefragt, würdest du mir helfen? Und dann sagt er, ja, selbstverständlich. Und dann habe ich jeden Tag übersetzt und habe ihm jeden Abend einen Fragenkatalog geschickt, den ich dann am nächsten Morgen beantwortet zurückbekam. Also ohne seine Hilfe, weil es ist ein Roman und er hat natürlich nicht die ganzen Stellen genannt, die er zitiert. Sowohl von Dagny Jühl als auch von anderen Autoren wie Gurdjieff und unendlich vielen anderen. Und ich hatte eben den Anspruch, das genauso vielstimmig zu machen wie das Original. Deswegen habe ich mich immer auf die deutschen Quellen gestürzt und habe die suchen müssen. Also bei Gurdjieff, da müssen sie schon wirklich sehr, sehr lange suchen, bis sie einzelne Sätze finden.
Dieses Schreiben eines Romans gleich in einer Vermittlersprache im Englischen, das war ihm natürlich möglich, weil er selbst Professor für englische Literatur war. Er hat eine Abschlussarbeit an der Universität über den elisabethanischen Dichter John Donne verfasst. Wie wichtig war ihm denn auch diese Literatur als Inspiration?
Sehr, sehr, sehr wichtig. Also er hat sich immer wieder auf John Donne, Shakespeare und die gesamte elisabethanische Literatur bezogen. Es gab dann irgendwann sogar in Tbilisi, der John Donne hieß, und da war er dann Dauergast. Den gibt es aber leider nicht mehr, soweit ich weiß. Und ja, das war schon seine Welt, aus der er kam. Und er war ein sehr großer Bewunderer von James Joyce. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war in der Schweiz, da ist er dann weitergefahren nach Zürich, um ans Grab von Joyce zu gehen. Das waren alles Dinge, die für ihn absolut essentiell waren.
Sie standen ihm, man hat es schon gehört, auch persönlich sehr nah. Woran werden Sie sich denn vor allem erinnern?
Ach, an alles, an seine Stimme, an seinen ganzen Ausdruck. Dieser Mann war wirklich etwas sehr, sehr Besonderes. Er hatte wirklich eine der schönsten Stimmen, die ich je gehört habe. Und er hatte auch in Georgien sein eigenes Rundfunkprogramm. Und wann immer wir gelesen haben, kamen Leute und haben gefragt, könnte er nicht auch Hörbücher einsprechen etc. Diese tiefe, schöne Stimme, die war schon. Und er war einfach ein wunderbarer Mann.
Sagt Stefan Weitle. Dagny oder ein Fest der Liebe ist in seiner Übersetzung 2017 in dem von ihm gegründeten Weitle Verlag in Bonn erschienen. Es ist das einzige Werk Karomizes in deutscher Übersetzung. Der Jurist und Schriftsteller Bernhard Schlink ist einer der erfolgreichsten Autoren unserer Zeit. Ein gutes Dutzend Romane hat er geschrieben, darunter natürlich sein früher Mega-Erfolg Der Vorleser aus dem Jahr 1995. Wir erinnern uns, mit dieser ungleichen Liebesgeschichte hat Schlink die Schuld der Deutschen auch für ein internationales Publikum aufbereitet. Schlink hat sich auch danach vielfach mit Vergangenheitsbewältigung und dem Thema der gebrochenen Erinnerungen beschäftigt. In seinem neuen Buch Das späte Leben, ein Alterswerk über das Alter, geht er aber einen neuen Weg. Oliver Jungen stellt den Roman vor.
Nur von Ferne ähneln alle Abschiede einander. Bei Abschiedsbüchern, am Ende von Schriftstellerkarrieren, ist es nicht anders. Melancholie, Rückschau, Alter und Tod finden sich darin zwar fast immer, aus der Nähe betrachtet aber treten die Unterschiede hervor. Da hat man in dieser Saison etwa Paul Auster, der in Baumgartner anspielungsreich über die Inkongruenz von Phänomenologie und Erinnerung reflektiert. Robert Schindel wiederum hangelt sich in seinem magisch-existenziellen Lyrikband Flussgang tief ins eigene Ich hinab, um dort die letzte große Leerstelle, die Zeitlichkeit allen Seins, einzukreisen. Und nun ist da auch Bernhard Schlink, der eine realistisch-exemplarische, auf alle Transzendenz verzichtende Abschiedsgeschichte vorlegt, in der die letzte Lebensphase von der Sorge um die Zurückzulassenden geprägt ist. Aber auch von einer quälenden Frage.
War es seine Eitelkeit, die nicht ertrug, dass er starb, dass er getilgt wurde, zuerst aus dem Leben, dann aus dem Gedächtnis?
Es ist ein Abschied mit Blick nach vorn, in die Zeit nach dem eigenen Leben. Deshalb spielen Schlinks Lebensthemen, die er seit Der Vorleser mit der Beharrlichkeit des Juristen immer wieder neu nuanciert hat, die Vergangenheitsbewältigung und die historische Schuld, in dieser ganz auf sich selbst zurückgebogenen Geschichte keine Rolle. Der Protagonist ist der 76-jährige Martin, ein emeritierter Professor für die Geschichte des Rechts, der nach einem zweiten Frühling mit junger Frau und kleinem Kind von der Zeit eingeholt wird. Mit der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs, die ihm noch ein halbes Jahr Leben einräumt, beginnt für Martin eine neue, rückwärts laufende Zeitrechnung. Weil das, was von den Menschen bleibt, die eigenen Kinder sind, fragt sich der Held, ob die 6 gemeinsamen Jahre mit Sohn David ausgereicht haben, diesem genug Gewissheiten fürs Leben mitzugeben. Zur Sicherheit greift Martin zum Stift. Sein langer Brief über die großen Dinge, über Gott, die Liebe, den Tod oder die Gerechtigkeit, ist für den jugendlich gereiften David gedacht. Auch wenn die Lebensratschläge entfernt an Senecas Briefe an Lucilius erinnern mögen, hat Martin doch vor allem allerwelts Weisheiten für den Filius parat.
Liebe ist nicht gerecht. Du kannst ein noch so guter Mensch sein. Du kannst zu der, die du liebst, noch so gut passen. Du kannst noch so achtsam und einfallsreich um sie werben. Euer gemeinsames Leben könnte noch so schön werden. Sie kann trotzdem den anderen wollen, der sie nur mäßig liebt und schäbig behandelt.
Was dem leicht verzweifelten Versuch, als Mentor eine Haltung zu vererben, dazwischenfunkt, ist dann das Leben selbst. Das noch einmal unvorhergesehen in Martins Sterben einbricht. Er findet nämlich heraus, dass seine Frau Ulla ihn betrügt. Und das sogar jetzt, in seinen letzten Wochen, was zu rasender Eifersucht, zu impulsiven Handlungen, aber auch zu malstromartigen Gedanken führt.
Er würde Ulla nicht auf das ansprechen, was er gesehen hatte. Wenn sie ein Doppelleben führte, wollte er das Leben, das sie mit ihm führte, behalten. Aber er musste wissen, was ihr anderes Leben war, wer sie war, die das andere Leben führte.
In seiner Lage, so beschließt der getroffene Gatte, lässt sich mit der Lüge leichter leben als mit der Konfrontation. Für die Aufarbeitung von Beziehungsfehlern ist einfach keine Zeit mehr. Dass für seine mehr als 30 Jahre jüngere Frau das Leben weitergeht, möchte Martin eigentlich für eine gute Nachricht halten. Gleichwohl geraten die beiden in eine ausweglose Lage, in der die Unehrlichkeit sozusagen metastasiert. Wie die versehrte Kleinfamilie diesen Zustand überkommt und bei aller Asymmetrie doch noch so etwas wie ein dankbares, erfülltes Sterben möglich wird, die obligate Reise ans Meer gehört dazu, das weiß Schlink mit routinierter Eleganz zu erzählen. Und doch ist es ein schmaler Grat zwischen dem Anrührenden und dem Rührseligen. Denn erstaunlich bruchlos wechseln sich tiefe und seichte Passagen ab, springt der Fokus von philosophisch imprägnierten Gedanken über das Bleibende im Vergehen oder das Übergriffige in der Sorge zu eher einfallslosen Szenen eines Ehe- und Familienromans. Originell sind auch die Figuren nicht geraten. David ist mehr Projektionsfläche als wirkliches Kind. Martins Nebenbuhler erweist sich als Pappkamerad. Und dass die selbstbewusste Ulla abstrakte Bilder malt, für die sich Martin erst jetzt zu interessieren beginnt, schrammt nah am Klischee vorbei.
Er spürte, dass Ulla eine große Künstlerin war, sagte es ihr und sie freute sich, auch wenn er seine Bewunderung nur in allgemeinen Wendungen ausdrücken konnte.
Letzteres gilt sogar auf der Metaebene. Bernhard Schlinks karge und schlichte Sprache wirkt angesichts der diesmal ganz inwendigen Dramaturgie, die von kollidierenden und kollabierenden Emotionen lebt, besonders unbefriedigend. Mit ihrer Eindeutigkeit lässt sie keinen poetischen Freiraum, keine Schneise für die Fantasie. Wenn es überhaupt einmal symbolisch wird, folgt jedem Bild gleich die Auslegung. Für Romane mit historischem Setting mag das angehen. Wo aber das Ringen mit der Vergänglichkeit und den letzten Dingen im Zentrum steht, wäre mehr erzählerische Offenheit wünschenswert gewesen. Auf den letzten Seiten findet sie sich dann endlich. Jetzt wird nicht mehr alles Nebensächliche bis ins Detail auserzählt. Dafür darf die Literaturgeschichte mitsprechen, zumindest die klassische von Schiller bis Heine. Es wirkt fast, als habe Bernhard Schlink, ganz wie sein Held, das Loslassen erst lernen müssen.
So das Urteil von Oliver Jungen. Bernhard Schlinks neuer Roman »Das späte Leben« ist im Diogenes Verlag Zürich erschienen. 240 Seiten, 26 €.
Adventskalender. Hallo, ich bin Katja Bigalke und beim Deutschlandfunk Kultur arbeite ich als Redakteurin für die Weltzeit. Ich verschenke in diesem Jahr Geschichten der Nacht. Ein extrem spannender Roman von Laurent Mauvignier, der einen mitnimmt in den Mikrokosmos eines kleinen Weilers in der französischen Provinz. Hier leben Marion, Patrice und Tochter Ida mit Christine, einer Künstlerin aus dem Nachbarhaus. Zwar scheinen sie alle irgendwie aufeinander angewiesen zu sein, aber so richtig passt hier niemand zum anderen. Der ungelenke Bauer nicht zu seiner attraktiven Frau, beide nicht zu ihrem Kind, das gern bei der Nachbarin unterschlüpft. Die wiederum hat ihre Verbindungen zur Kunstszene gekappt und wirkt ziemlich fehl am Platz mit diesen Nachbarn, die mit Kultur nicht so viel am Hut haben. Und diese nur vermeintliche Friedlichkeit, die wird dann endgültig ins Schwanken gebracht, als ein Mann auftaucht, der zunächst den Hund der Künstlerin tötet. Dieses Buch, das wurde mir selbst als eine Art Krimi mit fast Proust'scher Langsamkeit empfohlen. Und ich konnte den Roman tatsächlich schon so nach ein paar Seiten nicht mehr auf die Seite legen. Und zwar nicht, weil er so wahnsinnig rasant geschrieben wäre, sondern im Gegenteil. Die Geschichte, die entwickelt sich hier eher in Zeitlupe. Der Autor, der beschreibt unglaublich präzise, was da passiert. Und dieses mikroskopische Hinschauen, das steht in einem fast quälenden Kontrast zu diesem Schweigen und den Geheimnissen der Protagonisten. Und genau das erzeugt den Sog. Ich schenke das Buch meinem Vater, weil der sehr gerne Krimis liest. Außerdem spielt es in Frankreich, wo meine Eltern gern Ferien machen. Und sie lesen halt gerne Bücher, die dann auch vor Ort spielen. Deswegen scheint mir Laurent Mauvignier's Geschichten der Nacht, übersetzt von Claudia Kaltscheuer, erschienen bei Mattes und Seitz, ein perfektes Match.
Am kommenden Sonntag jährt sich der 750. Todestag des persischen Mystikers Rumi. Seine Gedichte werden ja in aller Welt gelesen. Rumi scheint aber nicht nur eine spirituelle, sondern auch eine sehr weltliche, sogar humorvolle Seite gehabt zu haben. Das kann man jedenfalls hören in seinem Gedicht über einen Kaufmann und dessen Papagei. Der Papagei macht sich unbeliebt, weil er Rosenöl im Laden verplempert. Das war damals eine sehr kostbare Substanz. Auf die Strafe des Kaufmanns hin verstummt der Papagei.
Ein Kaufmann, einen Papagei vor Jahren besaß, in Sang und Rede wohl erfahren. Der saß als Wächter an des Ladens Pforte und sprach zu jedem Kunden kluge Worte. Denn wohl der Menschenkindersprache kannt er, doch seinesgleichen Weisen auch verstand er. Vom Laden ging nach Haus einst sein Gebieter und ließ dem Papagei zurück als Hüter. Ein Kätzlein plötzlich in den Laden sprang, um eine Maus zu fangen. Todesbang flatterte hin und her der Papagei und stieß ein Glas mit Rosenöl entzwei. Von seinem Hause kam der Kaufmann wieder und setzte sorglos sich im Laden nieder. Da sah er Rosenöl all überall. Im Zorn schlug er das Haupt des Vogels kahl. Die Zeit verstrich. Der Vogel sprach nicht mehr. Da kam die Reu. Der Kaufmann seufzte schwer. Wohl gab er frommen Bettlern reiche Spende, auf dass sein Tier die Sprache wiederfände. Umsonst. Als er am vierten Morgen klagend, in tausend Sorgen, was zu machen sei, dass wieder reden mög sein Papagei, ließ sich mit bloßem Haupt ein Büßer blicken, den Schädel glatt wie eine Beckens Rücken. Da hub der Vogel gleich zu reden an und rief dem Derwisch zu, »Sag, lieber Mann, wie wurdest Kahlkopf du zum Kahlen? Sprich, vergossest du vielleicht auch Öl wie ich?« Man lachte des Vergleichs, dass eine Lage der Vogel auf den Derwisch übertrage.
Der sprachlose Papagei, ein Gedicht von Rumi, übertragen hat es Friedrich Rückert und in einer leicht gekürzten Fassung hat es für uns Franz Lake gelesen. Wer sich für den Mystiker Rumi interessiert, dem sei nochmal die Sendung aus Religion und Gesellschaft heute Abend um 20.10 Uhr empfohlen. Und noch ein Hinweis. Erich Wolfgang Squara ist Lyriker und Literaturwissenschaftler. 1948 in Salzburg geboren, lebt er seit den 1970er Jahren in den USA. In Europa ist er ein selten gesehener Gast, hat aber auf unsere Bitte hin eine Weihnachtsgeschichte für den Büchermarkt geschrieben. Das ist unsere Lesezeit heute um 20.30 Uhr. Und das war's. An dieser Stelle bedankt sich für Ihr Interesse Tanja Lieske.